Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla.
Ihr hört Platon mit B wie Bananasplit,
Bitterkalt
oder Brain Freeze.
Heute wird es bei uns im Studio kalt. Eiskalt. Wir reden eine Stunde lang ausschweifend über das Eis.
Unser Gast heute kennt sich richtig gut aus mit der süßen Seite von Eis, nämlich mit Glassen. Zusammen mit seiner Familie führt er insgesamt 8 Gelaterias und im Gespräch mit dem Samuel erzählt er uns unter anderem, was denn seine Lieblingssorte ist. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, von welcher Gelateria wir echter Chef eingeladen haben. Herausfinden könnt ihr es entweder auf unserem Instagram-Kanal oder hier bei unserer Sendung in etwa 20 Minuten.
Außerdem schwätzen wir darüber, warum unser Hirn nicht nur ungeteilte Freude hat am Glassenessen, was es mit der Beschaffenheit des Eis auf sich hat und warum ein findiger Geschäftsmann aus Boston im 19. Jahrhundert zum Eiskönig geworden ist.
Und damit wir immer schön cool bleiben heute, spielen wir euch natürlich auch ganz viel gute Musik, wo entweder der Titel, die Künstler oder sonst etwas davon mit Eis zu tun hat. Zum Beispiel dieser Hit hier von 1990, Ice Ice Baby von Vanilla Ice. Für euch am Mikrofon Helen
und Evelyn.
Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A.
Eastbound Avenue.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the 9. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of 8-ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my 9, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Yo, man, let's get it.
out of here. Word to your mother.
Ice Ice Baby vom US-amerikanischen Rapper Vanilla Ice. Übrigens war das Lied 1990 einer der ersten Rap-Songs, der Platz 1 in der US-amerikanischen Billboard Hot 100 erreicht hat. Und es hat der Vanilla Ice zu einem der ersten kommerziell erfolgreichen weißen Rapper gemacht. Ja, und Eis ist auch das Stichwort dieser Platon-Sendung. Bei uns dreht sich heute alles um Eis. Eis, wie wir es zum Beispiel in den Eiswürfelformen im Tiefkühler haben, oder ein bisschen später in der Sendung, wir haben es schon angetönt, geht es dann auch um das, was auf Hochdeutsch auch Eis heisst, nämlich um Glassen. Aber bevor wir uns die Abkühlung gönnen, schauen wir doch noch kurz an, was der Eis eigentlich ist. Evelyn, deine spontane Antwort. Was ist Eis?
Also ich würde sagen, es ist einfach gefrorenes Wasser. Oder nicht?
Ja, genau, das ist schon mal eine richtige Antwort. Eis ist der dritte Aggregatzustand, also die feste Phase von Wasser. Die zweite Antwort, und ein bisschen wissenschaftlicher, wäre, dass Eis ein natürlich vorkommender kristalliner Festkörper ist und darum zu den Mineralen zählt. Und jetzt aber noch ganz eine praktische Frage. Was hat Eis eigentlich für eine Farbe? Was würdest du sagen?
Ich finde, so abschließend kann man es gar nicht sagen. Manchmal ist es ja wirklich sehr durchsichtig, wie zum Beispiel bei einem Eiszapfen. Mhm. Und manchmal ist es ja auch eher weiss, wie zum Beispiel, wenn ein Wasserfall gefroren ist.
Ja, richtig. Und in den Gletscherspalten oder in so Eishöhlen schimmert das Eis ja auch ein bisschen bläulich. Die verschiedenen Farben haben mit der Luft innen drin zu tun im Eis und mit der Geschwindigkeit, die es gefriert. Wie du schon gesagt hast, ist ein Eiszapfen zum Beispiel ganz durchsichtig, weil der sehr langsam gefroren ist, sozusagen Tröpfchen für Tröpfchen. Und so haben eigentlich die meisten Luftblätter aus dem Wasser raus können, bevor es gefroren ist. Aber wenn jetzt ja, du hast es gesagt, ein Wasserfall zum Beispiel anschaust, der immer in Bewegung ist, dann hat der zwischen den Wassermolekülen ganz viel Luft eingeschlossen. Und wenn der dann gefriert, dann bleibt die Luft eingeschlossen. Und das macht, dass das Eis dann so milchig weiss wird.
Spannend. Und warum sind denn Gletscherspalten oder auch Eisberge so bläulich?
Das wiederum hat damit zu tun, dass in den Gletschern und auch Eisbergen, genau, kaum Luft im Eis drin ist, weil die ja eben sehr langsam und unter grossem Druck gefroren sind, sodass die Luftblätter praktisch rausgedrückt wurden und es jetzt einfach reines, blankes Eis ist. Und dann ist es so, dass wenn Sonnenlicht auf so eine grosse Masse von reinem Eis trifft, passiert das Phänomen der selektiven Absorption. Dann werden nämlich die meisten Farben geschluckt, also Rot, Orange, Gelb, Grün, wird alles geschluckt und nur Blau bleibt übrig. Und das ist der Grund, warum es in Gletscherhöhlen meistens so bläulich ist.
Aha. Das habe ich nicht gewusst, schon wieder etwas gelernt.
Genau, ein kleiner Exkurs, mit was für einem Material wir es heute zu tun haben. Jetzt kommen wir aber ein bisschen weg von Wissenschaft hin zur kulinarischen Seite. Wir nehmen das Eis als Glasse oder Ice Cream. Und zwar zuerst einmal mit dem Mika und seinem Song hier.
When I that sound, I know what's coming round. 39 degrees, too hot for the bees. The grass is turning yellow, streets are slow and mellow. The faucet keeps on dripping and the clock it keeps on ticking. The swimming pool is laughing with its shiny bright blue teeth. My senses on the run.
I want your ice cream. I want it lying in the sun. I want your ice cream. I want it melting on my tongue. I want your ice cream. I want it. What you waiting for? Ice cream, everybody. All I want is more.
Ice cream.
Filling up the car. The red door burns my thigh. How is this place? Standing with temperatures so high, air and ground so heavy, thick with gasoline. My hands will keep me steady, harder than I've ever been. The swimming pool is laughing with its shiny bright blue teeth.
Der Swimmingpool lacht mit seinen glänzigen blauen Zähnen, mit überhitzten Körper aus. Der Duft von farbigem Plastik, der in der Sonne schmort, druckt wie süßer Frust auf meine überreizten Sinne, singt der Mika in Ice Cream. Ich würde sagen, Body Groove in Reinform, oder?
Und definitiv.
Klar, da gehört natürlich Glasse unbedingt dazu.
Ja, für mich auch. Sonnencreme, nasse Backkleider und dazu ein Glasse schlecken, das ist schon untrennbar miteinander verknüpft. Wobei, da muss ich fragen, Evelyn, bist du eher die Glassenbeisserin oder die Glassenschleckerin?
Also das kommt darauf an, ob das jetzt ein Becherli ist, wo dann so zwei Kugeln drin sind, dann kriegst du für ein Löffel, dann ist es eher schlecken, würde ich jetzt sagen. Und bei der Garne eher bissen.
Macht dir das nicht weh an den Zähnen, wenn die Glasse bissisch?
Aha, du meinst, wenn es beim genüsslichen Dreibissen und Schlecken plötzlich «Autsch» macht und einem der Schmerz so richtig ins Hirn tätscht?
Ja.
Ich kenne den sogenannten Hirnfrost aus eigener Erfahrung zum Glück nicht.
Den kenne ich bestens. Hirnfrost, sagt man dem.
Ja genau, rund ein Drittel der Leute kriegt von der akuten Kälte Kopfweh beim Glasse essen. Der Kältereiz wird vom Glasse nämlich auf die Blutgefäße im Maul und im Rachen übertragen. Die Blutgefäße ziehen sich dann zusammen, um die Körpertemperatur zu stabilisieren, und gleichzeitig pumpt der Körper Blut ins Hirn, um die Kälte zu neutralisieren. Und weil das Blut schnell fließt, steigt der Druck in den Blutgefäßen und löst den stechenden Schmerz im Stirnbereich aus. Der Schmerz ist aber eigentlich eine ganz normale Schutzreaktion vom Körper. Und normalerweise geht er auch schnell vorbei.
Aber also kann man irgendetwas dagegen machen?
Ja, also wenn man zum Beispiel lauwarmes Wasser trinkt, geht es schneller vorbei. Oder wenn man den Daumen oder die Zungenspitze an den Gaumen aufdrückt. Aber unabhängig vom Hirnfrost, welche Glasse isst du eigentlich am liebsten, Helen?
Ich muss sagen, ich tue sehr gerne immer wieder neue Sorten probieren. Was aber einfach immer geht, was immer fein ist, ist Sorbet.
Ja, Sorbet, klar, das geht immer. Und heute bei Platon über einen Äther sogar in musikalischer Form. Das ist Geldive mit Sorbet.
Come on, Sunday. It's a bright Monday, everybody's going blind. Looking for the weekend, honey, is a long way drive. Cause it is only Tuesday. Maybe time can fly so high till you and I meet again for a while. Come on Sunday, I've been waiting up on that so bad. Maybe at 5 or 6 I'll meet you halfway. It's the day for you and I. It's a busy subway when the day is looking tight. Walking Thursday, honey, is a long way drive. I walk it all the highway, speeding to this Friday. Maybe time can fly so high till you and I meet again for a while. Come on Sunday, I've been waiting up on that so bad. Maybe at 5 or 6 I'll meet you. It's the day for you and I.
Du hörst Platon auf deinem Lieblingssender. Und wir kommen zu dem Teil der Sendung, wo wir einen Gast zu uns ins Studio einladen, um mit ihm mal ganz ehrlich darüber zu reden, ob es Grenzen gibt beim Erfinden von Glassensorten. Der Hans-Martin Amrein ist 51, hat 2 Kinder und war in seinem Leben schon vieles gewesen. Primarlehrer, Radioredakteur, Jurist, Pilot, Segellehrer und... Er hat zusammen mit seiner Frau und seinem Bruder die Gelateria di Berna gegründet. Der Samuel hat mit ihm geredet.
Platon.
Mal ehrlich.
Hans-Martin Amrein, wenn man sich über dich informiert, dann fällt einem schnell mal auf, wie viele Berufe du in deinem Leben schon gehabt hast. Du bist laut eigener Aussage ein Albtraum für alle Berufsberater. Ganz knapp beantwortet, was hat alles zu diesem Albtraum beigetragen?
Eigentlich immer irgendwie eine Verlockung. Eine Verlockung, die irgendwie nach Leidenschaft tönt oder verheißungsvoll irgendwo am Horizont ist erschienen.
Weil andere Leute, die so viel den Job wechseln, denen können wir jetzt vorwerfen, sie hätten keine Durchhalte wollen oder wissen nicht, was sie wollen anfangen mit ihrem Leben.
Das mit dem Nicht-Anfangen, was mit dem Leben, das stimmt bei mir wirklich nicht. Im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, das sollte doch auch noch Platz haben oder das möchte ich auch noch mal machen. Ich bin so ein bisschen einer von diesen traurigen Gestalten, die so eine Art Bucketlist nicht führt, aber irgendwo im Hinterkopf hat, das möchte ich dann irgendwann möchte ich das auch noch machen. Im Moment ist das wieder Theaterbühne beispielsweise. Ich möchte unbedingt wieder Theater spielen und das hat irgendwie nicht Platz. Noch nicht. Ich muss mir da irgendwie erkämpfen. Das Durchhalten will ist nicht, glaube ich, da. Also wenn ich es irgendwann im Kopf habe und Zeit finde, wenn die 2 Faktoren stimmen, dann ziehe ich ihn durch.
Irgendwo auf deinem Weg hast du dich dann mit deinen Geschwistern und deiner Frau zusammen entschieden, eine Gelaterie aufzumachen. Wie sind ihr auf das gekommen?
Mit meinen Brüdern habe ich natürlich schon eine Jugend, eine Kindheit lang immer Sachen unternommen. Und Gelat war irgendwie einfach eine von diesen Ideen gewesen. Es hätte auch ganz etwas anderes können sein. Dort sind dann sehr viele Zufälle letztlich auch aufeinander getroffen. Zusammen natürlich mit dem Willen, wirklich etwas umzusetzen und auch mit der Energie, die man irgendwo hat, mit zwischen 30 und 40 Sachen an den Boden zu bringen. Das sind mehrere Zufallsstränge, die eigentlich letztlich zur Gelateria geführt haben, aber beflügelt durch eine ganz grosse Leidenschaft und so eine Träumerei, die wir effektiv aus unserer Kindheit mitgenommen haben mit den Italienferien.
Träumen, das ist ja das eine. Träumen, das machen fast alle Leute oder alle. Das Machen ist das andere. 2010 habt ihr mit eurer Gelateria die Berna gestartet. Gerade in der Lebensmittelproduktion stelle ich mir vor, dass man sich um unglaublich viele Sachen muss kümmern muss, bevor man doch anfangen ein Glas zu verkaufen. Wie sind ihr an das Know-how gekommen?
Wir hatten das Glück, dass wir Freunde haben in Verona, die Gelatieri sind. Die Gelatieri, die haben uns eigentlich wie ins Herz gelegt, wir sollen doch eine Gelaterie machen, das ist so ein wunderschönes Produkt. Das ist also eigentlich aus einer Freundschaft zu diesen Leuten entstanden, die Idee oder Mut letztlich in ein Produkt einzusteigen oder in ein Konzept einzusteigen, wo wir bis dann einzig und alleine aus der Gästensicht kennt haben.
Mit was hat es denn für Herausforderungen gegeben, nachher, wenn es konkret wurde, ist für euch jetzt, wo die Leute aus Verona vielleicht nicht gerade am Ecken gestanden sind und euch geholfen haben?
Ja, das fängt an. Ja. Also, ja, es fängt an beispielsweise, dass man realisiert in Italien, dass italienische Gelato recht eine Industriegeschichte ist. Sehr viele Gelatieri in Italien, die arbeiten mit so Halbfertigprodukten. Das ist sicher eine der ersten Herausforderungen gewesen, die Rezepte von Italien zu übersetzen. Für uns einen Weg zu finden, dass es eben eine Gelateria di Berna-Stil gibt und nicht irgendwie einfach eine italienische Gelateria 1:1. Es geht weiter mit Maschinen kaufen. Jere Trosch-Garbigiani, der ganz grosse Hersteller, teure, verrückt, aber es ist ein Rolls-Royce, den kaufst du einmal und dann hast du noch. Das ist wirklich so, unsere Garbigiani, die wir Occasion in Sion sind abholen, notabene, weil sie nicht mehr gebraucht wurden, die läuft bei uns immer noch im Tagesbetrieb. Aber ist es richtig? Ist die richtige Maschine? Oh, Pasteurisator, Schockfroster, Homogenisator und es kommen immer wie mehr Sachen dazu. Und ich rede jetzt noch nicht irgendwie vom Quality Management System, wo man dann plötzlich realisiert, dass ein Kantonschemiker kommt und sagt, dürfte ich mal euer Quality Management sehen? Eine Störung schnaufen, und ich weiss, man hat immer ein bisschen Zeit zum Nachbessern. Und was ist das eigentlich, Quality Management? Und das ist alles Sachen, die so in den ersten 6 Monaten passiert sind, dann 2010, dass wir eigentlich ganz viel haben müssen lernen und immer wieder sind im Berg gestanden. Aber es ist schon so dermassen gefackt, drinnen zu arbeiten und drinnen weiterzudenken, dass wir eigentlich jeden von diesen Pässen locker unter Pedal haben genommen.
Heute sind eure Gelaterias ein fester Bestandteil im Ortsbild von Bern. Aber auch in Basel und in Zürich gibt es Gelateria di Bernas. Welche Städte kommen da als nächstes dran? Welche können sich Hoffnungen machen? Aarau, Schaffhausen, Luzern?
Chaux-de-Fonds. Wieso nicht auf La Chaux-de-Fonds? Manchmal sage ich, ja, Brooklyn, jetzt kommt New York dran. Wenn man es in New York schafft, dann schafft man es überall. Und dann sind wir wieder auf dem Trip. Weißt du, eigentlich wäre es am lustigsten, Gelateria di Berna auf Italien zu bringen. Was für eine Provokation, was für quasi das Herz von diesem Produkt im Gastland, wo wir ja so viel Verbindungen letztlich jetzt auch haben, dort eine Gelateria zu eröffnen. Aber es ist eigentlich alles Humbug, weil wir wachsen unter Umständen gar nicht mehr. Es müsste ganz viel zusammenpassen, dass wir irgendwie in eine andere Stadt würden gehen.
Aber ihr sind ja nicht eine karitative Einrichtung. Ihr sind ja, böse Zungen würden sagen, ihr sind eine Klassenkette mit, was sind es, 7 Standorte? Nein, 8 fixe?
Ja. Ich könnte es nicht mal genau sagen. 8 fixe, ja, und irgendwie noch also ein paar Bildchen, die manchmal auftauchen aus dem Boden, wie Dau Hölzli, wo wir aber nicht immer sind, aber sehr regelmässig. Ja, nein, ich könnte, ja, das ist schon das, das ist ein heikler Punkt. In Bern sind wir eigentlich schon, nachdem wir jetzt Marzili, unsere zweite Filiale, unseren zweiten Standort haben aufgetan, hat es Leute gegeben, die gesagt haben, ja, jetzt seid ihr einfach, jetzt seid ihr ein Kötti, jetzt seid ihr Kapitalisten, jetzt seid ihr Kötti. Und das hat uns extrem zu schaffen gemacht am Anfang, weil wir wie so das Marzili, was mich noch besinnen, das war so eine lustvolle Geschichte gewesen, eine so eine spassgetriebene Geschichte, dass wir eigentlich in keinem Moment irgendwie darüber nachgedacht haben, oh, hat das irgendeine Auswirkung auf unser Standing, auf unsere Gelateria an der Mittelstrasse im Langgassquartier. Wenn wir Freude haben, Spass haben, dann können wir einfach nicht anders. Aber es muss Freude und Spass machen. Es muss irgendwo so wie ein schönes Zielbild geben, eine Eröffnung mit allen Vieren anstossen, mit dem Team, das mit der ganzen Crew zelebrieren. Das ist so ein bisschen im Zentrum von, in Anführungszeichen, dem Wachstum, wo man uns jetzt natürlich auslegen kann, ja, strategisch, hein? Als erstes auf Zürich und dann jetzt noch Basel, jetzt, was kommt als nächstes? Wir beführen das eben dann nachher mit New York. Das nächste ist New York.
Du, wie viel sieht man eigentlich dich so am Glassenspachteln? Oder was machst du den lieben langen Tag bei der Gelateria?
Ja, ich habe meine Schichten. Ich springe sehr häufig hinter die Vitrine, helfen. Das ist aber nicht irgendwie, weil ich damit sagen will, wir sind noch nach bei unseren Leuten, sondern es ist einfach ein Fakt. Hinter der Vitrine ist man permanent in dieser Sommerstimmung. Sehr viele lachende Gesichter vor sich, die Gäste, die immer eigentlich freudig erregt. Oh, jetzt das. Oh, jetzt muss ich unbedingt von dem. Oh, dürfte ich mal ein Löffel von dem probieren. Es ist echt jede kleine Begegnung ist dreht durch ein Lachen und durch ein freudiges. Oh, schau, das hat es auch noch. Oh, das sollte ich probieren. Das Fakt, das ist so ein bisschen wie Energie, die fließt, zurückfließt. Also, ich bin hinter der Vitrine. Ja, und wir haben aber natürlich auch unsere Sitzungen. Wir entwickeln Projekte, wo ich nachher versuche, wirklich zu verhandeln, zu schauen, wie können wir das machen, Produkte je nachdem einkaufen, Kommunikation, jetzt bei mir im Speziellen, Kommunikation gegen aussen, wo ich verantworte, aber auch immer wieder Projekte und zwischendurch eben auch hinter der Vitrine.
Kommunikation, das ist ein gutes Stichwort für jetzt gleich nachher. Im zweiten Teil von unserem Gespräch wird es nämlich noch deutlich süßer. Ich finde zwar Spargel nicht unbedingt süß, oder ich assoziiere es nicht mit dem, das gibt es eben in wenigen Minuten, aber zum Thema Kommunikation. Wir haben unser Gespräch angefangen mit deinen vielen Berufen und eine Phase lang bist du auch bei Radio Förderband, dort in Bern Nachrichtenredakteur gewesen, auch am Mikrofon.
Ja, ja.
Gut, weil ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, den Song selber anzumoderieren. Wenn das willst du wahrnehmen.
Ich bin aus der Übung. Und ich muss jetzt ein Glas Wasser trinken und den geniessen.
Das ist gut. Dann mache ich es. Wir hören nämlich jetzt «Just for the Times» von «Everyone You Know» und «Joy Anonymous».
Preachers, for the ravers, divas and dealers, to the late night lovers, box set watches in duvet covers, round the clock mothers and part time clubbers, remember,
we're all going through the same thing,
and I'm sure it will all end soon, laughing and dancing under one roof, and that first time raving, hands in the air to our favourite tunes, hugs for your best friends, mate, I missed ya, another night all smiling in pictures, that's gonna be the night of our lives, so this one here is just for the times.
Yeah. spectators and the dance floor fiends. This one's for the carers, the single parents and the troublesome teens. I mean, this one's for the DJ's playlist when we get back to them crowded places, making best friends with strangers.
We're all going through the same thing.
Can't wait for them Friday nights. Wishful thinking, drinking inside. Whiskey's wine, queuing for pints. They're all online, but ain't online. Hugs for your best friends, mate, I'll miss ya. Another night, all smiling in pictures. That's gonna be the night of our lives. So this one here is just for the times.
And it don't matter where you are, it don't matter what you're doing. What really matters is who you're with. Cause none of this means anything if we ain't together, you know. That's what it's all about, it's about being together. Together with the ones we love. With your best friends and your family. Your favourite songs playing, everyone's laughing, everyone's smiling. And that might seem like miles away right now, but I promise you we'll get there. We're all going through the same thing. This ain't forever. This ain't forever.
Nicht nur bla bla, sondern. Hä?
Platon! Ihr hört Platon mal ehrlich auf eurem Lieblingssender. Der Gast heute ist Hans-Martin Amrain, Mitgründer von der Gelateria di Berna und für gewisse Antikapitalisten damit der Glassimogul von Bern. Was er dazu meint, hört ihr im ersten Teil des Gesprächs. Dann könnt ihr nachher im Podcast-App von eurem Vertrauen nachhören. Hans-Martin, es gibt für mich eine ganz wichtige Frage, wo uns auffallen ist, hast Achtung. Du überhaupt gern Glasse?
Oh, ja, das ist natürlich so eine Deformation professionell, wo sich bei mir schon breit macht, dass ich nicht mehr so viel Glasse esse, aber ich esse brutal regelmässig Glasse. Das heisst, dass ich esse jeden Tag eigentlich meine Ration Gelato. Aber meistens unterdessen natürlich so löffelweise, so Probierli. Wie ist die Konsistenz, wie ist die Chemosität, wie ist die Textur von einer Spezialität, die man vielleicht neu in der Weite drin hat oder noch nicht weiss, dass es immer ein bisschen kritisch ist. Das ist also eine tägliche Geschichte. Ich bin froh, dass wir recht viel Gelato haben mit hohem Vitamingehalt, mit hohem Kalziumgehalt, mit hohem was auch immer. Das hält mich offenbar gesund. Und ist aber wirklich, ich habe sehr gerne Gelato nach wie vor.
Auf welche Süßigkeit oder welches Snack greifst du zurück, wenn es dir längt mit der Glasse, wenn es dir verleidet ist?
Schokoküsse. Aber ich kann auch so ganz kurz Radibuz Schluss machen mit einer Praline-Schachtel. Und Schokolade ist sowieso etwas, haben wir sogar selber mal gemacht, Schokolade, wo ich ins Schwärmen komme und selten irgendein Verfalldatum muss nachgeschaut werden.
Was ist deine Lieblingsklasse-Kombination bei euch? Gibt es die?
Ja, die gibt es. Und zwar ist das Zuppa Inglese. Zuppa Inglese, so eine Zeitmaschine oder so eine Frecce Rosso. Gedanklich auf Italien. Ein Schleck Zuppa Inglese, und ich wirklich einfach puff, das macht wirklich einfach in Sekundenbruchteilen, schreit mein ganzes Hirn, ich bin in Italien. Und das Ganze, weil du die Kombination gesagt hast, das Ganze nachher ergänzt mit Cioccolato Svaldo. Es ist unsere Milchschokolade-Gelato mit einem Gioba Gioba-Produkt, also Berner Schokolade. Freaks, Maniacs, wie wir. Da haben sich zwei Maniacs getroffen, die einen auf Schokolade, mir auf Gelato. Die Collab daraus ist die Cioccolato Osvaldo. Und Schokolade zusammen mit Zuppa Inglese, das ist mein absolut Favorit.
Es gibt aber eine recht breite Auswahl als sonst bei euch. Zum Beispiel hat es in diesem Frühling Spargelfeld gegeben. Das hat auch Wunder tatsächlich nach Spargel geschmeckt. Da bleibt bei mir die Frage, wo sind überhaupt Grenzen?
Ja, das wissen wir eben auch nicht. Das ist ja das Schöne. Und darum sind wir irgendwie, glaube ich, auch noch immer mit dieser kindischen Neugier unterwegs, weil wir realisiert haben, nach dem ersten Jahr, es hört nicht auf bei Stracciatella, es hört nicht auf bei Vanille oder es hört auch nicht auf bei bei Tiramisu, Gelato, sondern das kann man extrem noch variieren. Und gerade im Gemüsebereich, Rande, setzen wir immer wieder in Rhabarberquitten, spannende Gewächse, die man im ersten Moment vielleicht nicht mit Gelato in Verbindung bringt. Aber die richtige Kombination und mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, das wir unterdessen wirklich haben, bringen wir eben selbst eine weisse Spargel aus dem Seeland, bringen wir in ein Gelato, in ein Sorbetto. Aber es ist wichtig zu wissen, dass ohne Spargel-Gelato oder Spargel-Sorbetto eben ganz, ganz Menge Testlauf bei uns macht. Weil wir wollen nicht, dass unsere Gäste etwas probieren oder etwas auswählen, was sie nach drei Löffeln finden oder nach drei Schlecken finden. Ach, das ist irgendwie der. Also kommt der nächste Küterkübel, die Kugeln weg oder die Portion wegwerfen und dann nachher sich hinter Schokolade schlemmen machen. Das darf es nicht sein. Es soll wirklich irgendwie, jede soll eigentlich Lust auf eine zweite Portion machen. So ist die Spargel letztlich auch ganz kritisch begutachtet worden. Es ist jetzt einfach nur eine Spinnerei, weil wir kennen das aus Frankreich, wo sie aus Roquefort Blauschimmelkäse, Gelato machen. Und ich bin natürlich dorthin gepilgert und habe das ausprobieren. Aber es ist wirklich so, dass irgendjemand das Gefühl hat, ja, als Zwischengang Sorbetto irgendwo eingebaut in einem schönen Menüablauf, ja, okay, aber wirklich auf der Waffel, auf dem Cornet, nein, das geht nicht. Ich bin immer eine Art Reue gsi, dass ich die überhaupt probiert habe, weil es so ein Bild von einer Grenze zerstört hat. Aber trotzdem, es ist grenzenlos. Wir sind schon jetzt wieder im Flows-Adresse für nächstes Jahr. Was wir da alles noch wollen, endlich mal ausprobieren oder ausloten, das ist das, was uns antreibt, das Fakt.
Schon mal etwas abverreckt? Also abverrecken will ich nicht gleich ab zu etwas. Aber gibt es etwas, wo so die grosse Idee oder Vision gewesen wäre, wo gestorben ist, eine Sorte, die einfach nicht geht oder keinen Sinn macht?
Ja, ja. Der Bärlauch. Das haben wir wirklich mal probiert. Frühling ist immer so ein bisschen schwierig. Es wachsen und es blüht noch nicht so viel. Es ist irgendwie, Früchte kannst du sowieso vergessen. Im Frühling haben wir im März, Ende März, wollen unsere Vitrinen füllen. Wir suchen aber die Saisonalität halt auch dort. Und was war leichter als im März in Bremer zu gehen und den Bärlauch zu pflücken und aus Bärlauch versuchen, etwas zu machen. Aber das ist wirklich einfach, es ist nicht, wir können drehen und kombinieren, wie wir wollen. Es ist einfach immer der Knoblauch beigeschmackt dabei gewesen. Es ist eigentlich am Schluss, haben es alle assoziiert mit der Kräuterbutter, wo man das da irgendwie müsste schlecken. Das haben wir dann irgendwann nach dem vierten oder fünften Versuch und Variation haben wir das nachher ehrenvoll begraben. Bärlauch aus dem Bremer geht jetzt nicht bei uns.
Gibt's eine Sorte bei euch, die aus deiner Sicht unter dem Radar fliegt, die mehr Aufmerksamkeit verdient hat?
Nein, gibt es eben eigentlich nicht, weil unsere Gäste mit unserem Mut gewachsen sind und eigentlich jede Flose von uns, jeder Wahnsinns, sensorische Wahnsinnsritt mitmachen. Also da gebe ich die Blumen weiter an all die Gäste, die diesen Mut mit uns, mit dem Mut gewachsen sind und die Reise antreten. Es gibt allerdings etwas, was so ein bisschen unter dem Radar ist, und das ist, wir haben letztes Jahr, also der Frühling jetzt, angefangen mit veganen und ganz konsequent lokalen Glassenstängeln. Ein völlig anderes Produkt. Wir haben so das Gefühl, Glasse ist Glasse. Da müssen wir einfach noch Stängel reinstecken. Nachher ist das gemacht. Und da sind wir natürlich wieder auf die Welt gekommen. Sie wie in einen Start-up-Modus zurückgeht. Was für Maschinen braucht es da? Was für Werkzeuge? Was braucht es da für Rezepte? Andere Rezepte. Und das Ganze aber schön begleitet durch den Grundsatz, wir wollen wirklich lokal und wir wollen vegan, 100% vegan bleiben. Und haben gemerkt, dass das Konufingen, eine Rösterei von diesem Altersheim-Café gibt. Und sie auf den zugegangen und gesagt, wir brauchen Espresso, wir brauchen richtig schön dunkel. Könnt ihr das? Könnt ihr die Zikorien, die Eicheln, die Gersten, könnt ihr die irgendwie so rösten, dass es einfach intensiver wird, dass es so ein bisschen einem Espresso nachkommt, wenn nicht sogar überflügelt. Und er hat die Challenge angenommen und ist dann wirklich dahinter. Und unterdessen haben wir selbst unseren Kaffeestängel, ist lokal, kommt eigentlich aus Eicheln, Zikorien und Gersten aus unserer Umgebung. Das sind so Geschichten, die Hölle fegen.
Da haben wir jetzt eine globale Logistik umschifft, aber eine lokale Logistik braucht es ja gleich noch. Wird bei euch alles an einem Ort in Bern hergestellt und wird es dann im Tiefkühlmobil auf Basel gefahren?
Produzieren, das ist so ein bisschen unsere Nische. Jeder Betriebswirtschaftler, der uns lernt kennen oder der uns beraten will, es gibt ganz viele Berater, die sagen, das geht gar nicht, ihr könnt doch nicht an jedem Standort überall produzieren, eine solche Küche, eine solche Maschinerie einrichten, so eine Mantecatore, eben so eine Garpigiani, Pasteurisatoren, ein Reifengerät, Homogenisatoren, Schockfroster. Die sind ja wirklich verblödet. Machen ein kleines Fabrikli zentral und verteilen das von dort aus. Das machen andere. Aber das machen wir nicht. Es ist eben genau unsere Nische, dass wir eigentlich überall frisch produzieren an diesem Standort. Und damit aber auch reagieren können. Es hat auch sehr gute, notabene, jetzt hören gut her, Betriebswirtschaftler, es hat auch gute Effekte. Man kann viel, viel genauer, viel, viel gezielter produzieren. Man tut nicht auf zusehends hin irgendetwas produzieren, das dann auch nicht abgerufen wird aus einem Lager, sondern jeder Standort weiss, oh, jetzt geht Fiori Latte aus. Also jetzt mache ich, heute Abend mache ich noch 3 Köbel Fiori Latte. Und das verhält, man ist extrem schnell, extrem flexibel und kann auch reagieren darauf, wenn irgendwann ein Gast daherkommt und sagt, die Kirsche, ich habe einen Kirschebaum und ich weiss nicht mehr, woher mit diesen Kirschen. Ich habe alles gemacht, Gumpfgläser sind gefüllt, Kompott habe ich gemacht, ich habe es brennt, Schnaps habe ich brennt, Kirsche bis zum Abwinken, ich weiss nicht mehr, woher mit diesen Kirschen. Könnt ihr die brauchen? Und dann können wir die natürlich nehmen und aus denen spontan etwas machen.
Das heisst, wenn ihr irgendwo eine interessante Pflanze oder interessante Frucht rumstehen haben, dann könnt ihr euch bei der Gelateria di Berna melden.
Ja, das heisst, es ist sogar, ist jetzt lustig, wir haben gestern den Aufruf gemacht über Social Media. Wir suchen im Moment, jetzt müsste ich mich ganz fest anstrengen, Aprikosen, Kirsche, Birnen, weil wir wollen einen Raumtopf ansetzen. Ein Raumtopf, der gärt, wo all die Früchte, all die spannenden Gusto aus diesen Früchten zusammenkommen, mit Nüssen auch unter anderem, und sich vereinen. Und irgendwann ist dann nach einem halben Jahr wirklich in diesem Fass zusammen mit eben Raum, wird da ein Raumtopf daraus oder gibt es ein ganz neues, eine neue Sensorik und aus der nachher ein Gelato zu machen. Also, alle herzlich eingeladen, uns die feurigen Früchte, die den Sträucher, die Beeren, die den Sträucher, die Früchte, die den Bäumen oder zum Teil glaube sogar auch Wurzeln, wo wir können brauchen für einen Raumtopf. Es gibt dann Gelato daraus und für euch einen Gutschein.
Hans-Martin Amrain, danke für das Gespräch.
Blaue Jeans, wie sie laufen, spielt mit dem Kaugummi. Diese Frau hat Klasse, diese Frau hat Stil, diese Frau hat alles, sagt mein Bauchgefühl. Komm, wir halten kurz am Kiosk an. Sind es wir oder knistert hier das Magic an? Brausepulver-Ufos fliegen durch den Apfelring. Zucker süß, dass wir beide fast am Platzen sind.
Glücklich sein ist so einfach. Pommes rot-weiß im Freibad. Den ganzen Tag ich und du.
Die Sonne scheint aufs Boom um Eis.
Steh auf dem Platz von deinem Bike. Und wir vergessen die Zeit.
Es ist wie Sommer 87, 30 Grad und auf den Straßen nichts los. Weiß nicht genau, wieso du mich so anziehst. Seh die Stunden, Baby, bis du mich abholst.
Adiletten an den Füßen, spür den Wind durch meine Zehen. Wenn wir durch die Gassen düsen, du an meinem Rücken lehnst,
fühl ich ein Stück Unendlichkeit. Aus der Boombox drin, Time of my life, yeah.
Die Sonne scheint aufs Boom.
Wir vergessen die Zeit.
Sein ist so einfach, ob Montag oder Freitag, solange du bei mir bist. Glücklich sein ist so einfach, holst du mich mit dein Bike ab, dann fahren wir bis ans Ende der Welt.
«Bum Bum Eis» von Esther Graf und der Finch war das. Eine Glasse aus dem Eiskasten oder sich bei heissen Temperaturen mit eiskalten Getränken erfrischen, ist heutzutage in unserer Breitengrad ganz normal. Im 19. Jahrhundert hat man davon besonders in tropischen Gefilden höchstens können träumen. Ein sommerlicher Regen war das Maximum an Abkühlung. Darum haben die Herrschaften der britischen East India Company nicht schlecht gestaunt, wo am 13. September 1833 im Hafen von Kalkutta ein Segelschiff mit einer Ladung von zig Tonnen Eis angelegt hat. Die Nachricht von dieser frostigen Fracht hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das Eis hat rissenden Absatz gefunden und Kalkutta ist in einen richtigen Cold Rush verfallen. Im Mai hat die Briggs Tuscany in Amerika mit dieser eisigen Fracht an Bord am Hafen von Boston abgelegt. Und 4 Monate lang war sie unterwegs, gewesen, bis sie an der Mündung vom Ganges angekommen ist. Im Frachtraum gelagert 180 Tonnen Eis. Eis, wo im Winter vorher aus den Seen von Massachusetts geerntet worden ist. Bei der Ankunft in Kalkutta sind nach dieser langen Reise immerhin noch 100 Tonnen Eis übrig gewesen.
Aber, also 100 Tonnen, ja, okay, es ist noch etwas, aber wie kommt man denn auf die hirnrissige Idee, einfach mal auf gut Glück tonnenweise Eis nach Indien zu verschiffen?
Also, angefangen hat alles mit einer Schnapsidee an einer Sommerparty in Boston, Massachusetts, im Jahr 1805. Der Frederick Tudor und sein Bruder William, zwei Sprösslinge Anfang 20 aus einer wohlhabenden Bostoner Familie, frisch zurück von einer Reise aus Kuba, haben darüber philosophiert, wie es echt wäre, in der Karibik ein Whisky on the Rocks zu trinken.
Sicher nicht.
Doch.
Und nein?
Der Frederick Tudor, der hat die Idee nicht mehr losgelassen. Die beiden Brüder haben angefangen, Pläne zu schmieden und nach Möglichkeiten gesucht, wie sie könnten Eis im grossen Stil in heisse Gegenden exportieren. Im Winter haben sich zu dieser Zeit nämlich schon ein Haufen Leute aus der Oberschicht von Boston für einen Eigenbedarf mit Eis aus den umliegenden Seen eingedeckt. Zu wissen, wie man sein bei gemässigten Klimatemperaturen lagern kann, ist also schon rum.
Mhm. Und wie ist es weitergegangen?
Der Frederick Tudor, der hat die nächste Eisernte dann im grossen Stil planen und hat Lagerhäuser gebaut. Ernst genommen hat ihn mit seiner Geschäftsidee in Boston aber niemand. Als Schulschwänzer und Studienabbrecher aus einer Spekulantenfamilie hat er nicht den besten Ruf gehabt. Aber 1806 hat er allem gespött zum Trotz eine erste Ladung von 100 Tonnen Eis in die Karibik verschifft. Das Desinteresse vor der potenziellen Kundschaft in Martinique und das Wegschmelzen vom Eis nach dem Aufmachen vom Laderaum haben ihm aber einen herben Verlust von 4'000 Dollar eingefahren. Das war recht viel Geld zu dieser Zeit.
Okay, und hat er sich von diesem Fiasko erholen?
Ja, das hat er. Der Frederick Tudor, der hat nicht aufgegeben. Er hat das Familienvermögen geschröpft, hat die luftdichte Verpackung vom Eis perfektioniert und an optimalen Lagerräumen getüffelt. Und er hat die Eisernte noch effizienter und umfangreicher ausgebaut. Mit einer ersten Lieferung nach Havanna ist ihm dann der Durchbruch gelungen. Bald haben die Leute nur noch vom Eiskönig geredet, wenn sie es vom Frederick Tudor hatten. Der ganz grosse Erfolg ist aber erst in Lima gekommen. Die snobistische Oberschicht hat gar nicht genug können kriegen vom qualitativ hochstehenden Eis aus Neuengland. In seinen besten Zeiten hat der Eiskönig mehr als 200 Schiffe über die Weltmeer geschickt und neben Südamerika auch Afrika, China, Japan und Indien mit Eis beliefert. Nur in Europa haben die Norweger in Sachen Eisexport die Nase vorne gehabt. Als erfolgreicher Geschäftsmann ist der Frederick Tudor 1864 dann gestorben. 5 Jahre, nachdem der Franzose Ferdinand Carré die Ammoniak-Absorptionskältemaschine, auf gut Deutsch die Eismaschine, erfunden hat.
Rabe.
Einfach gutes Radio.
Eagle Music Limited mit «Like Ice in the Sunshine». Wer in den 80er Jahren ins Kino gegangen ist, wird das Stück noch bestens kennen von Glassenwerbung von Langnese. Mittlerweile ist es schon x-mal covered worden, das «Like Ice in the Sunshine», unter anderem von den No Angels, vom DJ Tomek, dem Shaggy und der Boss Hoss. Für unsere Sendung über Eis hat es aber also schon das Original müssen sein.
Unbedingt. Und das Original von Platon, nämlich, das ist jetzt für heute leider schon wieder vorbei. Schön, habt ihr euch von der eisigen Kälte im Studio nicht abschrecken lassen und sind dranbleiben.
Wer mit uns gleich noch möchte in Kontakt bleiben, kann auf Social Media ganz einfach Platon Redaktion abonnieren. Und wer jetzt Teile von dieser Sendung verpasst hat oder sogar Lust auf weitere Folgen Platon bekommen hat, der oder die kann uns auf fast allen Streaming-Plattformen hören. Einfach nur Platon eingeben und dann findet ihr uns.
In der nächsten Sendung in 4 Wochen fluchen wir ein bisschen und tauchen ab in die Welt der Schimpfwörter. Die Wiederholung dieser Sendung läuft am Samstag, 2. September, um 4 Uhr auf Radio Rasa und um 6 Uhr auf Kanal K.
Und zum Schluss müssen wir jetzt einfach noch kurz einen Film in diese Sendung aufnehmen. Und zwar einen, wo halt einfach wie die Faust aufs Auge zum Thema Eis passt. Ice Age.
Natürlich.
Wir schicken euch zwar jetzt nicht in die Eiszeit, dafür aber in Feierabend mit «Send me on my way» von Rusted Root. Das ist das Lied, das man hört, wenn der Sid, der Manny, der Diego und das Baby durch die grosse, weite Eislandschaft am Wandern sind.
Schön habt ihr uns zugelassen und ein grosses Merci an Samuel Schwegler fürs Mitschaffen an dieser Sendung. Ich bin Evelyn Beguin und sage auf Wiederhören in 4 Wochen.
Und am Mikrofon nebendran verabschiedet sich Helen Alt. Tschüss zusammen.
Well, pick me up with golden hand. Hombre, say, hombre, tell you to run.
Hombre, hombre,
hombre, say, hombre, yeah. Well, I would like to hold my little hand. I will bell run with, I will bell cry.
Oh boy, oh boy, I'm gonna see my video.